Ich leite seit gut 20 Jahren die Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen. Das ist das öffentliche Bibliothekswesen hier in Hamburg. Und ich bin nebenher in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich tätig seit vielen, vielen Jahren im Bereich der kulturellen Bildung. Und momentan bin ich neben anderen Vereinen tätig als Vorstandsmitglied in der Motte. Ich wünsche mir eine stete Kontinuität. Das, was die Motte in den letzten 40 Jahren an Erkenntnissen dazugewonnen hat, das ist wirklich ganz erstaunlich. Es hat ganz viele Veränderungsprozesse gegeben. Die Motte ist ja gestartet mit so einer Art intellektueller Caritas. Dazu ist es gekommen, Institutionalisierung, Professionalisierung, Konsolidierung, Politisierung, die war immer da und ist geblieben. Und jetzt sind wir dabei, doch mit dem Blick auch zurück in die 70er, 80er Jahre mit neuen Netzwerken zu antworten auf die Herausforderungen, die jetzt durch neue politische Thematiken auf uns zugekommen sind und an denen wir einfach nicht vorbeigucken können. Es geht um Integration, es geht um die Bewältigung des Zusammenhangs von Bildung und Sozialstruktur. Also wir müssen uns diesen sozialen Fragen einfach annehmen. Und da ist die Soziokultur neben ihrer Veranstaltungstätigkeit und neben ihren ästhetischen Projekten ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, dass in den Kontexten der kulturellen Bildung, also Stadtteil, Soziokultur und was alles dazugehört, die Widerständigkeit geblieben ist. Also ich kenne in keiner Stadt, ich kenne kein einziges, und ich kenne mich in der Szene wirklich ganz gut aus, wie alle, die hier heute sind, ich kenne überhaupt keine Einrichtung, in der es sowas gibt wie populistische Tendenzen, wo nicht politisch radikal gedacht und gearbeitet wird. Durch den Gang durch die Institutionen, die ganzen 4 Dezennien, dieses kritische Bewusstsein ist geblieben. Und das finde ich, das zeichnet uns aus und das macht uns auch fit dafür, uns diesen Fragen zu stellen, Politik zu hinterfragen, nicht alles einfach zu akzeptieren, sondern uns einzumischen und widerständig zu sein, absurde Diskussionen in unseren Häusern zu führen. Und es wird uns nie zu viel. Wir setzen uns mit den politischen Themen, die schon in den 70er Jahren wichtig waren, warum gelingt es uns nicht, mehr Chancengerechtigkeit in die Welt zu bringen. Wir setzen uns mit diesen Fragen, finde ich, genauso radikal auseinander, gerade jetzt wieder. Es gab dazwischen auch mal Phasen, da waren wir ein bisschen befriedet und auch ein bisschen saturiert und haben uns nicht so viel gekümmert um Entgrenzung, Ausgrenzung und diese Themen. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt radikalisierter wieder aufgenommen wird, professioneller und radikalisierter wieder aufgenommen wird. Weil wir können einfach an den sozialen Problemlagen, die wir in unserem Land haben, eines der reichsten Länder der Welt. Und die Armut ist sichtbar und die Ausgrenzung ist sichtbar. Integrationsbemühungen, die halbherzig sind. Und da stehen wir dafür, dass wir auch die Politik zwingen, Antworten zu geben und dass wir Fragen stellen, dass wir aber auch an einigen Stellen uns am Riemen reißen müssen und selber Antworten geben müssen mit unseren Möglichkeiten und Mitteln, die wir zur Verfügung haben.
Ist da die Frage der geflüchteten Menschen, die jetzt nach Europa kommen, auch nach Hamburg, sowas wie eine Chance, auch nochmal dieses Thema der sozialen Frage aufs Tablett zu bringen?
Für mich auf jeden Fall. Das klingt vielleicht zynisch, wenn ich das sage, das meine ich so nicht. Aber unser Land, unsere Gesellschaft hat wirklich, nachdem wir den Einigungsprozess bewältigt haben, die Ungleichheit zwischen Ost und West, haben wir uns irgendwie ausgeruht. Wir haben unsere eigene Bildungskatastrophe zur Kenntnis genommen, Hartz IV zur Kenntnis genommen, selbst verschuldet. Das ist ja im Grunde genommen, die Agenda 2010 hat ja das Thema so auf den Punkt gebracht. Wir haben uns damit zufrieden gegeben. Und jetzt werden wir aufgerüttelt und nicht nur die Flüchtlingsfrage, aber die Flüchtlingsfrage war der Anlass, darüber nachzudenken, wie schafft man das eigentlich, ein Gemeinwohl hinzubekommen, in dem wir nicht Angst haben müssen vor Salafisten und Terroristen, aber auch nicht vor den Menschen, die im Grunde genommen aufgeben und vor unseren Augen krepieren, um es mal ganz plastisch zu sagen. Denn das, ich bin heute durch die Stadt gefahren mit dem Bus, wenn ich sehe, wie konsumiert wird in einer Massivität und in einer Crowd und dazwischen sehe ich Leute, die betteln, dazwischen sehe ich Leute, die wirklich arm sind. Das haben wir jahrelang uns angeschaut und haben nichts getan. Jetzt die Flüchtlingsfrage 60.000 Menschen in Hamburg neu, die irgendwie unterzubringen sind, zu integrieren sind. Wir haben keine Wohnung für die. Es gibt immer noch die Baumärkte. Wir können die Augen nicht mehr zumachen und ich hoffe, dass wir auch unsere eigenen Themen, die wir jahrelang vernachlässigt haben, dabei sehen. Wir müssen einfach wieder politischer werden. Und zwar im radikalen Sinn politischer werden.
Wie könnte das passieren?
Wir haben ja eine große Empathie in der Bevölkerung. Die haben wir gegenüber unseren eigenen Armutssituationen nicht gehabt. Als die Flüchtlinge gekommen sind, haben wir die gehabt. Wir haben ein unglaubliches ehrenamtliches Engagement. Ich war gestern auf einer Veranstaltung im Rathaus, das war die Grüne Fraktion. Da ging es darum, wie kann man Sprachförderung für Flüchtlinge machen. Kann ich nur sagen, wie kann man Sprachförderung machen für alle, die durch ihre soziale Herkunft am Ende der vierten Klasse nicht lesen und schreiben können, was ja doch in vielen Stadtteilen in den Großstädten wie Berlin, München, Hamburg durchaus der Fall ist, wo ich diese soziale Differenzierung oder Segregation habe. Jetzt fangen wir an, nach Antworten zu suchen. Also der Anlass, den uns die Flüchtlinge gegeben haben, zwangsläufig, der ist da. Und die Empathie, die diesen Menschen entgegengebracht wird, die müssen wir nutzen. Gemeinsinn muss gefördert werden. Das Ehrenamt muss in bessere Strukturen gebracht werden. Der Staat allein wird das nicht leisten können. Der hat gar keine Möglichkeit, diese Menschen anzusprechen, wenn er gleichzeitig diese Menschen in Regeln zu disziplinieren hat oder zu registrieren hat, sondern das kann nur mitten aus der Gesellschaft kommen. Davon verspreche ich mir viel. Die Menschen haben viel Zeit. Wir haben gute Arbeitszeitregelungen. Wir haben es uns im der Mittelstand und auch die jüngeren Generationen haben sich das gut eingerichtet. Diejenigen, die Bildungsempfänger gewesen sind und denen es heute ganz gut geht, die über ein regelmäßiges Einkommen jenseits der Armutsgrenze verfügen. Die müssen sich engagieren und die müssen auch politisch Druck machen, dass sich die Strukturen verändern.
Aber wir sind ja jetzt bei der Motte. Was kann denn die Motte konkret leisten in diesem Zusammenhang? Wie könnte das denn aussehen?
Wir haben unsere Häuser. Wir können unsere Häuser öffnen für ehrenamtliche Engagements, die dort mit Flüchtlingen oder auch mit Menschen, die von Armut bedroht sind oder schon in Armut leben, aufnehmen. Wir müssen rausgehen aus unseren Zentren und es gibt ja immer die Bringekultur und die Hohlkultur. Wir müssen den Menschen wieder Kultur oder Anteilnahme entgegenbringen. Die holen sich das nicht so ohne weiteres. Wir müssen die ansprechen, die das nicht können. Die anderen, die haben die Theater, die haben die Museen, okay, die sollen sich bitte schön daran beteiligen, aber die sollen nicht jammern, dass sie vielleicht jetzt mal nicht so im Fokus stehen. Denn die anderen, finde ich, haben mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich möchte gerne, dass in solchen Sendungen wie Fazit auch mal berichtet wird, nicht von irgendwelchen Opernpremieren oder wo ich jetzt einen spektakulären Museumsneubau in der Welt habe, sondern ich möchte auch mal hören, was an Initiativen aus der Mitte der Bevölkerung für diese Politikfelder getan wird. Und ich möchte gerne, dass das auch mal gewürdigt wird und dass das medial transportiert wird, weil ich nämlich glaube, dass man da doch noch mehr Menschen bewegen könnte, sich zu diesen Themen zu bekennen, die Ärmel hochzukrempeln und bitteschön auch mal was aktiv zu tun. Ich glaube, dass es diese Art von Breitenkultur, so wie wir sie heute haben, auf der einen Seite wir als öffentliche Bibliotheken, dafür stehe ich ja auch, und auf der anderen Seite Träger kultureller Bildung, auch Stadtteilkulturzentren, das wird eins werden. Es wird Institute geben, die der Daseinsvorsorge dienen. Also wo wirklich aus dem Alltagsleben abgeholt Menschen sich versammeln können, Communities sich bilden können. Wir werden diese Trennung, die wir jetzt noch haben, die werden wir vermutlich aufgegeben haben, sonst gibt es uns nicht mehr. Ich würde mal eher eine Vision wagen, die nächsten 5 Jahre betreffend. Wir brauchen ganz dringend einen Generationswechsel. Sowohl was diejenigen, die zu uns kommen, angeht, das müssen die Jüngeren sein. Wir müssen es schaffen, die jüngeren Generationen anzusprechen. Bei den Flüchtlingen gelingt das. Also wenn du dieses tolle Projekt in der Zinsschmelze, was den Stadtteil Kulturpreis in Hamburg dieses Jahr bekommen hat, siehst, die Musiker, die sich da treffen, jeden zweiten Donnerstag im Monat und die da gemeinsam Musik machen, das sind junge Leute. Die haben wir jahrelang in unseren Stadtteilkulturzentren nicht ansprechen können, außer in Discos oder außer in den Konzerten, aber nicht in der praktischen Arbeit, wo es darum geht, wirklich eigene ästhetische Produkte zu befördern oder Ästhetisches und Soziales zusammenzubringen. Das muss uns in der Breite der Gesellschaft gelingen und wir müssen uns natürlich auch in unseren Führungsstrukturen erneuern. Überall, wo ich hingucke, ist die Generation 60 plus am Werk. Also wir sind die Engagierten. Wo sind die 30-Jährigen, wo sind die 40-Jährigen, die begierig mit den Füßen scharren und sagen, wir wollen das hier übernehmen. Diese Herausforderung müssen wir geschafft haben. Wir müssen auf der einen Seite unsere soziale Funktion begreifen, wir müssen auf der anderen Seite begreifen, dass so Themen wie Digitalisierung auch in der Stadtteilkultur aufgehoben sein müssen. Da müssen kritische Fragen gestellt werden, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben und die Zirkel, in denen solche Dinge auch ermittelt werden, in denen das diskutiert wird, die müssen nah am Menschen dran sein. Das können nicht irgendwelche Kongresse sein, wo sich Experten treffen, sondern da muss jeder Einzelne mit seinem persönlichen Erfahrungshintergrund sich angesprochen fühlen und auch einen Weg finden, wo er seine Interessen, seine Befürchtungen, seine Ängste, aber auch seine Hoffnungen und seine Perspektiven loswerden kann, um die zu verbinden, damit sowas Politik werden kann. Die kulturpolitische Gesellschaft kann im Grunde genommen, hat sie ja auch hier ganz deutlich gemacht, finde ich zu deutlich gemacht, sie produziert den Überbau. Aber wir produzieren den Überbau natürlich auch auf unserer lokalen, kommunalen Ebene. Da müssten wir eigentlich viel, viel stolzer mit umgehen. Also das können wir nicht einer Gesellschaft überlassen, die sozusagen wie ein Netz oder so ein Ballon über uns spannt, sondern da müssen wir auch wieder mehr Akteure werden. Das darf kein Funktionärskomplex sein, sondern das muss einer sein, wo Operatives und das Funktionärsmanagement, was dann für die Öffentlichkeitsarbeit und für den medialen Bezug sorgt, wo das zusammenkommt.
Heißt das genauso selbstbewusst auftreten wie die KUPOG?
Aber also beim nächsten Jubiläum kann ich nur sagen, da stellen wir uns mal in die erste Reihe und sagen, das können wir auch.